HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Die Maßnahmen nehmen kein Ende. Es kommt für die zweite Welle, dann kommt die dritte und so weiter. Und das alles, wo es kaum Todeszahlen gibt.
Gestern hat in Berlin die Mitte der Gesellschaft einen ganzen Tag lang friedlich demonstriert. Da macht es auch nicht die ganze Sache kaputt, wenn am Ende Provokateure und Randalierer Gewalt verbreiten. Holla.
Ich bin wütend, weil hier aus meiner Sicht ein demokratisches Recht, ein Demonstrationsrecht und das Unbehagen vieler Menschen missbraucht worden ist für Nazi-Propaganda.
Sehr viele rechtspopulistische und rechtsradikale Gruppen, die haben ja auch fast alle aufgerufen. Und das ist im Grunde die problematische Seite der Gesamtdemonstration.
Für ein Verbot hat das Gericht keine hinreichende Grundlage gesehen. Hintergrund ist, dass das Versammlungsgesetz eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit fordert.
Die Wahrheit ist, dass über Corona und dann die Impfe, die uns allen jetzt droht, die Menschen versklavt werden. Holla.
Und jetzt sind plötzlich da ein paar Tote irgendwie halt. Und da wird alles geschrottet, alles wird geschrottet. Und deswegen wollen die Leute einfach nur ganz, ganz friedlich sagen, irgendwas stimmt doch nicht.
Es war ein Hin und Her gewesen mit der Demo der Corona-Skeptiker und Leugner am Samstag in Berlin. Innensenator Geisel verbot die Veranstaltung, woraufhin in sozialen Netzwerken aufgerufen wurde zu einem Sturm auf Berlin. Eine ziemlich unverhohlene Referenz auf den Marsch auf Berlin der Nationalsozialisten 1923. Zumal es auf Telegram zum Beispiel hieß, Widerstand, Gegenwehr, da seien ab jetzt auch Waffen erlaubt. Dann kippten gleich zwei Gerichte das Verbot und ließen die Demo doch zu. Am Ende kam es tatsächlich zu einem Sturm, jedenfalls dem Versuch, den Reichstag, die Herzkammer der Demokratie, eben zu stürmen. Ein rechter Mob mit schwarz-weiß-roten Flaggen auf den Treppen des Parlaments, abgewehrt von gerade mal drei Polizisten. Hätte die Demo also besser doch abgesagt werden müssen, oder ist gerade ihr Zustandekommen ein Ausweis für die Stärke unseres Rechtsstaats? Das Grundrecht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit gilt auch für Verächter der Demokratie oder solche, die die Corona-Statistiken für gefälscht halten. 38.000 Menschen durften also meist ohne Maske und Abstand in Berlin auf die Straße gehen, während eine Demo in Hanau im Gedenken an die Opfer des Amoklaufs abgesagt wurde, mit Verweis auf das Infektionsgeschehen. Die Fallzahlen in der Stadt waren zuvor stark angestiegen. Die einen dürfen also protestieren, die anderen nicht. Dann heißt es virologisch zu gefährlich, wenn ein paar tausend Menschen zusammenkommen, weswegen auch Konzerte und Festivals erstmal ruhen müssen. Was macht da den Unterschied und wie können wir vernünftig abwägen, Gemeinschaft zulassen und die anderen schützen? Hier ist HR2 Kultur, der Tag. Demos, Konzerte, Großveranstaltungen, was geht, fragen wir heute. Zunächst noch einmal der Rückblick auf die beiden Demotage am Wochenende in Berlin und die politischen Reaktionen darauf.
Die Diskussion konzentriert sich auf zwei Punkte. Der erste, ganz praktisch: Woran lag es, dass das Parlament eher schlecht geschützt war und wie soll es künftig laufen? Das betrifft unter anderem Andreas Geisel, SPD-Innensenator von Berlin. Seine Erklärung: Am Samstagabend wurde an anderer Stelle Verstärkung gebraucht.
Hat an der Straße unter den Linden kurz vor der russischen Botschaft gewalttätige Auseinandersetzung gegeben, Flaschenwürfe, Steinwürfe, verletzte Menschen, über 200 Festnahmen.
So Geisel im rbb-Inforadio.
Die Polizei dort brauchte Verstärkung und dann hat es eine Verschiebung von Kräften gegeben. Und das ist auszuwerten, weil, wie gesagt, diese Bilder auf den Stufen des Reichstags sind beschämend. Aber es war nicht so, dass der Deutsche Bundestag nicht geschützt gewesen sei.
Nach kurzer Zeit traf dann wiederum am Reichstagsgebäude Verstärkung ein. Die Treppe wurde geräumt. Noch in dieser Woche wird der Ältestenrat des Parlaments darüber beraten, ob mehr Schutz nötig ist. Punkt 2 der laufenden Diskussion ist komplizierter als solche sicherheitstechnischen Fragen. Wie umgehen mit derartigen Demonstrationen? Wer da unterwegs ist, das sei am Samstag klarer geworden, sagt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil im ARD Morgenmagazin.
Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass der Verfassungsschutz noch 2 Tage vor der Demonstration gesagt hat, es gibt keinerlei Hinweise, dass Rechtsextreme versuchen, diese Demonstration für sich zu kapern, das auszunutzen. Also da muss jeder gesehen haben am Samstag, mit wem er da auf der Straße steht. Dort werden Rechtsextreme mit offenen Armen empfangen, sie werden toleriert, sie dürfen mitmarschieren.
Und deshalb sei es auch in Zukunft richtig, genau zu prüfen, ob man bestimmte Demos zulässt oder nicht. Die Abwägung: Demonstrationsfreiheit gegen Gesundheitsschutz. Denn von Abstand oder Masken war am Wochenende wenig zu sehen.
Am Ende hat das vielleicht die Konsequenz, dass hier in Berlin Schulen geschlossen werden müssen, dass wieder Geschäfte zugemacht, dass Restaurants zugemacht werden. Da muss man ganz genau hingucken. Bin dafür, dass wir Kritik an unserer Corona-Politik zulassen. Das gehört zur Demokratie dazu. Aber es ist nicht in Ordnung, wenn hier leichtsinnig auch der Zusammenhalt, der Gesundheitszustand dieser Republik gefährdet wird. Und es ist erst recht nicht in Ordnung, wenn man sich mit Neonazis einreiht. Also da muss der Rechtsstaat auch wehrhaft sein.
Die Berliner Polizei wollte die Demo am Samstag ursprünglich nicht zulassen, weil sie Verstöße gegen Hygienevorschriften befürchtete. Sie wurde dann aber von den Verwaltungsgerichten zurückgepfiffen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble von der CDU, Hausherr im Reichstagsgebäude, reagiert verhältnismäßig gelassen. Was am Samstagabend passierte, das sei verabscheuungswürdig. Vorbeugende Demonstrationen, Verbote, aber dennoch schwierig.
Das ist das Recht, das Grundsatz unserer Freiheitsordnung, dass auch die absurdesten Meinungen vertreten werden können. Und wenn dann die Auflagen und die Gesetze nicht eingehalten werden, dann schreitet die Polizei ein. Aber sie kann erst einschreiten, wenn dagegen verstoßen worden ist.
Schäuble verweist auch darauf, dass die große Mehrheit die Dinge ja anders sehe. Repräsentative Zahlen dazu gab es am Freitag beim ZDF. 60% der Deutschen sagen, die Corona-Politik sei richtig. 28% finden sie sogar zu lasch. Und nur 10% gehen die Schutzmaßnahmen zu weit.
Über das Demo-Wochenende in Berlin und die Reaktionen Alex Krämer. Vorausgegangen war, wie gesagt, ein juristischer Streit. Innensenator Geisel von der SPD hatte zunächst einmal argumentiert, weil man ja bei der ersten Demo der sogenannten Querdenker Anfang August gesehen habe, dass Abstands- und Maskenregeln grob missachtet würden, sei das auch diesmal zu erwarten. Er müsse also gewissermaßen präventiv die Massenveranstaltung einschränken, um die Gesundheit der Bürger zu schützen. Ein Argument, das wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Geisel setzte dann aber auch noch eine politische Begründung obendrauf, die nicht weniger umstritten ist. Er sei nicht bereit, ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht werde. Betrachten wir das zusammen mit einem Juristen, mit Udo Vetter. Er ist Rechtsanwalt aus Düsseldorf und bekannt durch seinen Lawblog. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Vetter, nun kollidieren bei solchen Großdemos ja ganz grundsätzlich zwei Grundrechte, die an sich gleichwertig sind. Da ist der Infektionsschutz. Menschen könnten bei oder nach einem solchen Event angesteckt werden, auch völlig Unbeteiligte. Auf der anderen Seite ist da das Recht auf Versammlungsfreiheit. Ebenfalls ein super Grundrecht. Wie kann man abwägen, was nun mehr gilt und zählt?
Ja, die Richter in Berlin haben das ja geradezu mustergültig vorgemacht. Die haben dem Berliner Innensenator erklärt, dass man eben nicht präventiv bloß auf vage Umstände hin etwas untersagen darf, sondern dass man eine sogenannte konkrete Gefahr braucht. Das ist ein zentraler Begriff des Versammlungs- und Ordnungsrechts. Es muss Tatsachen geben, die dafür sprechen, dass etwas in die Hose gehen wird, hier also Gesundheit und Leben von anderen gefährdet wird. Und solange das eben nicht der Fall ist und alles im Abstrakten bleibt, reicht das eben nicht, um das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit einzuschränken.
Geisel argumentierte mit der Erfahrung von Anfang August massenhafte Verstöße gegen die Auflagen, die Regeln. Er fühlt sich jetzt im Nachhinein auch bestätigt. Also es war doch schon klar, dass der Schutz der Gesundheit nicht gewährleistet werden kann, weil ja nun ausgerechnet nicht diejenigen plötzlich Maske tragen, die genau gegen diese Vorgabe demonstrieren. Das wäre ja naiv gewesen, das anzunehmen. Müsste das nicht in eine Gefahrenprognose einfließen?
Also da geht natürlich auch viel durcheinander. Man muss ja sehen, eine Maskenpflicht in dem Sinne gibt es ja im öffentlichen Raum nicht. Das heißt also, sollte ja alles über die Mindestabstände und das freiwillige Tragen von Masken geregelt werden. Nur wo Masken eben nicht verboten sind, da können sie das Fehlen der Maske den Demonstranten auch nicht zum Vorwurf gemacht werden. Ja, auch in anderen Orten im öffentlichen Raum ist man ja nicht verpflichtet, Maske zu tragen. Das nur am Rande. Aber grundsätzlich haben Sie natürlich recht, dieses diese Gefahrenprognose, das ist eine sehr schwierige Frage, wie man da letztendlich das wertet. Es gibt ja den berühmten Spruch, zwei Juristen, drei Meinungen. Man kann es immer so und so sehen. Nur die aktuelle Entwicklung zeigt halt, dass die Richter eben genau dieses nicht in einen Topf werfen, nämlich diese zwei Punkte, die man jetzt vorhin auch wieder gehört hat in ihren Einspielern teilweise, dass man sagt, ja, da haben ja auch Rechte demonstriert. Das Interessante daran ist, auch diese Rechten, so groß die Abneigung dagegen sein kann, gegen diese Person, haben das Recht, in unserem Rechtsstaat Versammlungen durchzuführen und zu demonstrieren. Also man kann jetzt nicht sagen, bloß weil Rechte dabei sind, wird das Gericht in irgendeiner Form beeindrucken, dann Demonstrationen zu verbieten. Auch Rechte dürfen demonstrieren, so schwer das einem als Demokraten möglicherweise fallen wird.
Das war ja das zweite Argument von Andreas Geisel. Nun war auf der Demo in Berlin ein gemischtes Völkchen, Familien mit Bollerwagen, esoterische Yoga-Lehrerinnen und auch wenn Rechtsradikale laut Verfassungsschutz massiv mobilisiert haben, so machten sie jedenfalls offenbar nicht die Mehrheit aus. Trotzdem waren eben immer wieder auch rechtsextreme Zahlencodes zu sehen oder Bilder von Spahn und Merkel in Sträflingskleidung auf Fotos von Journalisten inklusive der Rufe danach, sperrt sie weg. Reichen solche Vorfälle, um eine gesamte Demo aufzulösen?
Also Herr Spahn in Sträflingskleidung, so geschmacklos das auch sein mag, das ist eine zulässige politische Meinungsäußerung. Ja, die ist zwar grenzwertig, aber sie überschreitet eben das Gebot des Juristischen derzeit noch nicht. Also man muss da auch sehr vorsichtig sein. Grundsätzlich, wir kennen das ja von anderen Demonstrationssituationen, Stichwort G20 und Ähnliches, ist es halt so, die Richter sagen, wie ich finde, völlig zu Recht, man darf das berechtigte Anliegen einer Mehrheit, friedlich zu demonstrieren, nicht dadurch konterkarieren, dass man es sozusagen in die Hand von wenigen gewaltbereiten, ignoranten oder völlig verantwortungslosen Personen legt, die eben auf Krawall aus sind. Ja, da muss dann gegebenenfalls auch sortiert werden und das Versammlungsrecht vor Ort eben durchgesetzt werden, eben zum Beispiel durch Platzverweise für Krawallos, will ich es jetzt mal nennen, oder eben durch Teilauflösungen der Demonstration oder, was ja auch eine Möglichkeit ist, durch zusätzliche kurzfristige Auflagen. Die Versammlungsbehörde ist ja vor Ort und kann ja zum Beispiel auch die Räumung gewisser Bereiche und so weiter anordnen. Grundsätzlich ist es ganz einfach so, das betonen die Gerichte immer, das Verbot einer Demonstration ist im Rechtsstaat nicht zulässig, wenn es um das Verbot, das Unterdrücken oder das Benachteiligen von Meinungen geht. Und es ist immer dann nicht zulässig, wenn eben keine konkrete Gefahr vorliegt. Aber wenn ich das noch anschließen darf, es gibt jetzt eine aktuelle Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von heute, die ja das Protestcamp, das an die Demo anschließen sollte, jetzt für unzulässig erklärt, weil eben hier die Lehren aus den bisherigen gravierenden Verstößen teilweise aufgegriffen werden. Es ist also nicht so, dass die Justiz da, sage ich mal, immer nur Auge zu und durch, sondern das Bundesverfassungsgericht sendet halt ein klares Signal, der Infektionsschutz ist gleichwertig und muss beachtet werden. Letztendlich, ich habe es schon gesagt, ist es immer eine Abwägung, die müssen Richter als Menschen treffen und das kann so und so ausgehen.
In Berlin wurde die Demo schlussendlich erlaubt, anders in Hanau. Das Beispiel schauen wir uns im Verlauf der Sendung nochmal genauer an. Jetzt aber schon mal die Frage an Sie. In Hanau gab es ein Hygienekonzept. Rund 5000 Menschen wollten der neuen Opfer des Amoklaufs gedenken, ein halbes Jahr nach dem Anschlag. Das hat Oberbürgermeister Kaminski, selbst ja ein Unterstützer der Organisatoren, allerdings absagen müssen. Wird damit zweierlei Maß gemessen?
Nein, ich glaube, hier ist es bedauerlicherweise so, dass die Absage offensichtlich so kurzfristig gekommen ist, dass eben die Organisatoren Rechtsschutz vor den Verwaltungsgerichten nicht mehr erreichen konnte. Hier zeigt sich halt auch ein struktureller Unterschied. So chaotisch der Reichsbürger und Corona-Leugner die Gruppe eben sein mag, aber so schlagkräftig ist sie juristisch auch organisiert. Das heißt, da sind auch Anwälte Mitglied, die halt gerne und bereitwillig vernünftige Anträge bei Gericht einreichen, was natürlich einer Gruppe von Menschen, die letztendlich trauert und sicherlich auch anderes zu tun hat, viel schwerer fällt. Da haben Sie einen strukturellen Unterschied, dass derjenige, der halt dann in der Lage ist, sich vor den Gerichten Gehör zu verschaffen, vielleicht dann auch Platzvorteile bekommt.
Udo Vetter, Fachanwalt für Strafrecht aus Düsseldorf. Vielen Dank für das Gespräch. Sie hören HR2 Kultur, der Tag. Heute schauen wir darauf, welche Großveranstaltungen in Corona-Zeiten überhaupt noch wie möglich sind. Illegal wird gefeiert, zu Tausenden in der Hasenheide in Berlin oder andernorts, am Rheinufer oder an der Isar oder auf städtischen Plätzen und Parks. Clubs, Konzerthäuser und Veranstalter haben aber weiterhin keine Perspektive auf Öffnung und warnen vor der sicheren Insolvenz. Und dann sind da noch diejenigen, die ihren Protest auf die Straße tragen dürfen, aber trotzdem davon sprechen, dass sie in einer Diktatur leben. Damit hat sich auch die Satire-Sendung Extra 3 auseinandergesetzt.
Immer mehr Menschen gehen für ihre Freiheitsrechte auf die Straße. Einer von ihnen ist Peter Schulze. Er will nicht tatenlos zusehen, wie die Bundesregierung die Bürger weiter entmündigt.
Der Merkel-Maulkorb, damit geht's ja schon los. Und dann natürlich noch Mindestabstand und Kontaktverbot. Das schränkt meine Freiheitsrechte ein. Und warum? Wegen ein paar Corona-Toten. Und die sind nicht mal an Corona gestorben, sondern nur mit Corona.
Doch nicht erst seit den Corona-Beschränkungen kämpft Peter Schulze gegen staatliche Unterdrückung. Schon 1976 protestierte er gegen die Einführung der Anschnallpflicht.
Völlig unverhältnismäßig, diese Verkehrsregeln. Wer sagt mir denn, dass die ganzen Verkehrstoten nicht an was völlig anderem gestorben sind? Vielleicht hatten die auch irgendwelche Vorerkrankungen. Und nur deswegen darf ich nicht mit Vollgas bei Rot über die Ampel oder durch die Spielstraße brettern? Versteht doch kein Mensch. Was glotzt du denn so? Ja, du mit dem Dreirad.
Doch Peter Schulze hat noch weitere demokratiegefährdende Freiheitsbeschränkungen ausfindig gemacht.
In Deutschland gibt es im Jahr nur 0,001% Drogentote. Warum kann ich dann bitte schön im Supermarkt kein Heroin kaufen? Das ist eine bodenlose Frechheit. Und jetzt auch noch dieser Irrsinn mit der Corona-Maskendiktatur. Aber wir sind das Volk. Wir sind das Volk.
Ein beschwerlicher Weg für die rund 0,06% der Beschränkten im Volk. Aber Peter Schulze kämpft weiter.
Wir sind das Volk.
Oliver Dürke und Tim Grünendahl in der Satire-Sendung Extra 3 über Corona-Wutbürger. Sie hören H2 Kultur der Tag, Demos, Konzerte, Großveranstaltungen. Was geht? Unsere Fragestellung heute Abend. Erst sah es für viele Veranstaltungen ja so aus, als ginge gar nichts mehr. Das größte Theaterfestival in Hessen, die Bad Hersfelder Festspiele, drohten ausgerechnet zum 70. Jubiläum komplett auszufallen. Dann aber wurde ein reichlich abgespecktes Programm von der Stadt entworfen unter dem Motto »Ein anderer Sommer«. Dutzende kleine Veranstaltungen statt drei große Theaterproduktionen, also keine opulenten Bühnenbilder, Requisiten und Technik. Wie hat das geklappt? Petra Klostermann.
Es waren mehr als 100 Veranstaltungen verteilt über 5 Wochenenden. Das Angebot speiste sich aus allen Genres. Es gab Theater, Konzerte, Kabarett, Lesungen, Liederabende und sogar ein Musical mit ganz wenigen Sängern. Im Park vor der Stiftsruine stand eine orientalisch anmutende Zeltstadt. Da trat zum Beispiel ein Wanderapotheker auf.
Habt ihr was Neues gehört? Werden es immer mehr? Müssen wir unsere Zelte wieder abbrechen? Aber wie soll ich denn die Apotheke mitnehmen? Ich habe die Geschichten ja noch nicht alle im Kopf. Scheherazade, lehre uns deine Kunst.
Es spielten bekannte Schauspieler und Sänger, darunter Brigitte Grotum, Elisabeth Lanz, Richie Müller und Ilja Richter, jeweils allein oder in Kleinstbesetzung und auf Abstand. Ralf Bauer freute sich nach monatelangem Lockdown endlich wieder vor Publikum spielen zu dürfen.
Ja, ist wunderbar, weil dieses Bühnengefühl kann man ja durch nichts ersetzen. Also ich bin ja auch gewohnt, vor der Kamera zu stehen, aber das Bühnengefühl, wenn Zuschauer präsent sind, das ist etwas Einmaliges, ist auch mit nichts anderem aufzuwiegen, deswegen große Freude.
Ein ausgeklügeltes Hygienekonzept machte die Aufführungen möglich. Die meisten Veranstaltungen waren Open Air, also in der Stiftsruine. Es gab Konzerte auf einem Parkdeck, eine Schaufensterausstellung, am Rathaus lauschten die Besucher einem Fensterkonzert und auf dem Marktplatz gab es einen Jazz-Frühschoppen. Für ein Orchester in der Stiftsruine wurde die Bühne erweitert und zwischen den Bläsern standen Plexiglaswände. Die Zuschauerplätze wurden drastisch reduziert. In die Stiftsruine, die sonst 1300 Sitzplätze hat, durften diesmal pro Vorstellung nur 220 Zuschauer. Die Stühle standen in Zweier- und Vierergruppen, jeweils im Mindestabstand von 1,50 Meter. In den Wartebereichen vor den Veranstaltungsorten gab es Fußbodenmarkierungen und die Besucher mussten ihre Masken aufsetzen, auch in der Warteschlange. Platzanweiser führten die Besucher mit Maske zu ihren Plätzen und erst dort angekommen durften sie die Masken absetzen. Laut Festspielleitung haben sich die Zuschauer Zuschauer an die Anweisungen gehalten. Proteste habe es nicht gegeben. Nach jeder Vorstellung wurden die Stühle desinfiziert. Bad Hersfelds Bürgermeister Thomas Fehling war bereits im Vorfeld froh über das unbürokratische Verhalten der Stadtverordneten.
Ich finde es toll, dass man hier sehr schnell zusammengekommen ist. Er hat sich überlegt, was können wir in der gegebenen Situation auf die Bühne bringen, was können wir arrangieren und gemeinsam arrangieren, ohne dass man jeweils in die dritte Nachkommastelle gesagt hat, wer trägt welche Miete, so diese Verhandlungsmarathons, die man sonst so kennt und vielleicht auch so diesen Wettbewerb untereinander. Das war alles irgendwie nicht der Fall. Es haben sich alle untergehakt, haben geguckt, was können wir mit den vorhandenen Mitteln machen. Und das ist eine so tolle Botschaft nach draußen. Und das wird eine richtig tolle Sache werden.
Und das wurde es, sagen die Organisatoren. Das scheint auch zu stimmen, denn während und nach diesen kleinen Festspielen war die Zahl der Neuinfektionen mit Corona in Bad Hersfeld nicht auffällig, obwohl insgesamt rund 15.000 Zuschauer die Veranstaltungen besucht hatten. Nach Auskunft der kaufmännischen Leiterin der Bad Hersfelder Festspiele sind die Kosten für das alternative Kulturangebot in Höhe von rund 350.000 Euro gedeckt, durch die Einnahmen, Sponsorengelder und Spenden sowie Zuschüsse von Bund, Land, Kreis und Stadt. So haben die Stadt Bad Hersfeld, die Vereine und Bürger zusammen mit den erfahrenen Festspielorganisatoren gezeigt, wie Veranstaltungen trotz Corona stattfinden können, mit einem funktionierenden Hygienekonzept. Und wenn, wie in diesem Sommer, das Wetter mitspielt.
Wenngleich in sehr reduzierter und subventionierter Form. Auch in Salzburg sind gestern die Festspiele zu Ende gegangen. Sie waren kleiner als geplant, aber nicht klein. Mit 110 statt 200 Aufführungen, 8 statt 15 Spielstätten und 30 Tagen statt 6 Wochen. Aber immerhin. Also, es gab sie noch diesen Sommer. Open-Air-Konzerte und Kinoreihen, aber so viel weniger als vor Corona. Dazu eine Zahl. Europas größter Ticketvermittler und Konzertveranstalter CTS Eventim hat im zweiten Quartal fast 97% weniger Umsatz gemacht als im Vorjahreszeitraum. Stefan Schornstein kennt diese Nöte aus eigener Erfahrung. Er ist Geschäftsführer zweier GmbHs von S-Promotion Event, eine der führenden Veranstaltungsagenturen mit dem Schwerpunkt Comedy, und der Print Your Ticket GmbH. Guten Abend.
Ja, hallo.
Herr Schornstein, wie hart hat es Sie getroffen?
Ja, also ich habe ja eben gerade dem Bericht ganz interessant zugehört. Ich finde auch gut, dass Veranstaltungen wieder stattfinden, wenn auch in abgespeckter Version, wie es uns getroffen hat. Ich will das vielleicht mal ganz kurz vorstellen. Wir sind eine Agentur, die 300 Veranstaltungen im Jahr örtlich durchführt und ungefähr nochmal die gleiche Anzahl an Veranstaltungen im Managementbereich. Und uns hat es natürlich Mitte März mit der Untersagung von dem beliebtesten Politiker, Herrn Söder, natürlich sehr stark getroffen. Wir mussten eine TV-Produktion mit den Ehrlich Brothers in München in der Olympiahalle 3 Tage ausverkauft, die komplette Technik wieder rausbauen. Und was für uns natürlich nicht zu ertragen war, ich muss es mal ganz klar sagen, war, dass am Wochenende drauf die Kommunalwahl stattgefunden hat und ein Starkbieranstich. Und seitdem sind wir wirklich im Lockdown und somit haben wir natürlich auch keine Perspektive. Die wird uns momentan nicht aufgemacht.
Die Konzert- und Veranstaltungsbranche leidet wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig. Die großen Sommerfestivals wie zum Beispiel Rock am Ring, allesamt abgesagt. Und das sind ja auch nicht nur die Einnahmen, die fehlen, sondern dazu kommen ja auch noch die Ausgaben, zum Beispiel für die Verlegung zahlloser Konzerte. Wie viele Veranstaltungen haben Sie gecancelt?
Also wir haben bisher 250 Veranstaltungen verschieben müssen. Und das würde, also bedeutet für uns allein 500.000 Tickets, die momentan brach liegen. Das heißt, wir müssen die Veranstaltungen irgendwann nachholen. Wir haben schon Veranstaltungen teilweise 2 bis 3 Mal verlegt. Und momentan gibt es natürlich auch da immer mehr Einschränkungen. Das heißt, ja, alle Veranstalter mussten ja die Veranstaltungen verlegen. Und es wird auch in Zukunft, wenn das so weitergeht, für uns keine Möglichkeiten mehr geben. Dann werden wir die ersten Veranstaltungen einfach canceln müssen. Und das ist für uns natürlich, gerade was die Einnahmenseite betrifft, wir sind wirklich seit Anfang März gesamt ohne Einnahmen. Wir haben leichte Unterstützung. Das heißt, es gibt ja die Möglichkeit, dass man Betriebskosten geltend macht. Die sind natürlich für uns fast unrelevant mit 3.000 bis 5.000 Euro pro Firma. Und viele von unseren Leuten sind natürlich in Kurzarbeit.
Das Land Hessen sagt jetzt allerdings, wir gewähren doch Hilfen. Es gab einen Fonds, es gab Stipendien, Hilfspaket von 50 Millionen Euro Mitte Mai für die Kunst- und Kulturbranche.
Das ist auch richtig. Das gab es natürlich für die Theater, für Sachen, die subventioniert wurden, eh schon subventioniert wurden. Wir als freie Veranstalter haben keinerlei Subventionen natürlich zu erwarten, ganz klar. Und wir haben nur die Möglichkeiten, uns halt an diesen Betriebskosten oder Überbrückungsgeld, wie es so schön heißt, beziehungsweise durch Kurzarbeit, ein bisschen Gegenfinanzierung zu holen. Ich will mal eine Zahl nennen. Wir haben ungefähr 150.000 Euro monatliche Kosten und können ungefähr 30.000 bis 40.000 momentan geltend machen, auch mit Kurzarbeit, weil es bei uns dazukommt. Wir haben ja ein Ticketsystem auch, wir haben 500.000 Tickets momentan brachliegen. Heißt einfach, wir müssen ja die Leute bedienen, wir können nicht die Telefone abschalten, wir können sagen, also wir könnten theoretisch sagen, ab morgens um 8 bis abends um 16 Uhr ist unser Büro auch geschlossen. Die Leute können mit dem Anrufbeantworter reden, aber wir müssen natürlich auch, sagen wir mal, an die Zukunft denken, wenn es wieder losgeht, dass wir natürlich auch unsere Kunden nicht verärgern.
Marek Lieberberg, Deutschlands vielleicht bekanntester Konzertveranstalter, wollte eigentlich in Düsseldorf ein Leuchtturmkonzert veranstalten, wie er sagte, ein Projekt, das der gesamten Branche Hoffnung geben sollte, dass es irgendwie doch weitergeht. 13.000 Zuschauer, Bryan Adams, Sarah Connor, das wurde erst genehmigt von der Stadt Düsseldorf, dann drohte das aber vom Land Nordrhein-Westfalen einkassiert zu werden. Dem ist dann Lieberberg zuvorgekommen, hat den Gig erstmal verschoben. Hatten auch Sie in diese Veranstaltung Hoffnung gesetzt?
Natürlich, also es wäre ein Zeichen gewesen und eine Perspektive, dass es eben möglich ist, auch Großveranstaltungen wieder stattfinden zu lassen. Das Konzept war ja auf 13.000 Leuten ausgelegt, das heißt, Abstand wäre gewahrt gewesen, die Leute sollten Masken tragen und alle Regeln würden eingehalten worden oder würden eingehalten werden. Das heißt allerdings, dass man natürlich auch anstelle der nordrhein-westfälischen Landesregierung hätte da zustimmen müssen. Und heute ist ja eine Verordnung rausgekommen, die natürlich so absurd ist, dass Veranstaltungen über 500 Personen sollen die Veranstalter in Zukunft auch garantieren, wie die Leute zum Spielort kommen und wieder weg, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Also das, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll, sorry.
Nun hätten,
aber nochmal zu dem Marek kurz zurückzukommen. Ich kann leider nicht verstehen, weil er das gecancelt hat, und zwar 2 Tage im Voraus. Es war ja abzusehen, dass irgendwann eine Verordnung kommen wird. Und normalerweise hätte er sich jetzt eigentlich hinstellen können, hätte gesagt, ja, die Politik hat wieder mal die Veranstaltungen verhindert und hat wieder eine neue Verordnung in Kraft treten lassen. Hat er nicht gemacht, er hat 2 Tage vorher gecancelt. Vielleicht wollte er aus dem Grund, dass er sagt, er will agieren und nicht reagieren. Aber es wäre natürlich ein Zeichen gewesen für die ganze Veranstaltungsbranche.
Aber schon allein die Meldung, 13.000 Besucher bei einem Konzert, da wird manch einem beim Lesen schon mulmig. Selbst wenn sie dürften und viele Plätze besetzen könnten, vielleicht sorgt sich das Publikum vor Infektionen, fühlt sich möglicherweise in geschlossenen Räumen auch beklommen oder kommt gar nicht erst. Was fordern Sie? Soll der Staat Großveranstaltungen genehmigen?
Natürlich, er soll Großveranstaltungen genehmigen, natürlich unter den jetzigen Regeln. Was natürlich nicht geht, ist, da haben wir auch eine Demo gehabt in Frankfurt an der Jahrhunderthalle mit verschiedenen Künstlern, auch mit Marek Lieberberg. Wir hatten damals gefordert, mit Abstand geht's nicht. Das hat damit zu tun, dass es wirtschaftlich nicht geht. Und wir erwarten eigentlich eine Gleichstellung mit der Bundesbahn, mit Flugzeugen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil wir würden ein Konzept, oder wir haben ein Konzept eingereicht, das genau alle Regeln umsetzt. Das heißt also von Einbahnstraßenregelungen, von genügend Frischluft etc. Aber wir würden Konzerte durchführen mit Masken. Das heißt also nicht nur, wenn die Leute in die Halle kommen und gehen zu ihrem Platz, sondern halt auch die Maske während der Veranstaltung. Die Künstler begrüßen das. Wir haben am Freitag hätten wir eigentlich eine Veranstaltung mit Bülent Ceylan in Gießen in der Stadthalle mit 800 Personen. Wir haben daraufhin ein Hygienekonzept eingereicht. Und das, wie gesagt, erfüllt eigentlich alle Regeln. Wir würden das Konzert durchführen, dementsprechend mit Maskenpflicht. Und wir haben eine Ablehnung bekommen vom Gesundheitsamt und werden gegen diese Ablehnung jetzt vor dem Verwaltungsgericht in Gießen vorgehen. Und wenn sollten wir eine weitere Ablehnung bekommen, werden wir vor das Oberverwaltungsgericht gehen.
Stefan Schornstein von der Veranstaltungsagentur S-Promotion Event in Schafheim bei Darmstadt-Dieburg. Vielen Dank für das Gespräch. Was bedeutet Freiheit? endet sie tatsächlich bei einem Stück Stoff auf der Nase oder sind wir so frei, uns über die Regeln hinwegzusetzen, die lauten, die Stärkeren sollen die Schwächeren der Gesellschaft schützen oder dürfen die etwa nicht so frei sein wie andere? Wir haben in Deutschland eine der liberalsten Verfassungen der Welt. Corona-Leugner dürfen protestieren, haben wir eingangs gehört. Sie dürfen den größten Unsinn herausbrüllen, schreiben oder twittern. Der Beleg dafür war ja gerade der Samstag. Und trotzdem hält sich das Narrativ hartnäckig, dass Meinungen hierzulande unterdrückt werden. Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen benutzte auch schon mal die Vokabel totalitär. Tatsächlich sind Freiheitsrechte hierzulande ein hohes Gut. Freiheit bedeutet aber auch Verantwortung, so der Kabarettist Florian Schröder bei seinem Auftritt bei den Querdenkern in Stuttgart Anfang des Monats.
Freiheit ist nicht Verantwortungslosigkeit. Maske abziehen in engen Räumen ist Verantwortungslosigkeit. Freiheit heißt Respekt haben. Eine Freiheit, die sich nur als Verantwortungslosigkeit zeigt, ist das Ende der Freiheit. Damit legt ihr euch die Ketten an, die ihr nicht haben wollt und die ich nicht haben will. Deswegen, Freiheit, wenn wir sie vom Anfang her denken, heißt vernünftig sein und sich nicht verleiten lassen von falschen Propheten, die glauben, dass sie die Wahrheit haben. Das heißt selber denken, das heißt Querdenken. Vernünftig sein und nicht Glaubenssätzen folgen. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Verhindert die Diktatur, indem ihr vernünftig seid. Maske auf, Abstand halten, nachdenken. Danke.
Der Kabarettist Florian Schröder in Stuttgart bei der wöchentlichen Anti-Corona-Demo dort. Die Veranstaltungsbranche hatte vor Corona auf ein weiteres Rekordjahr gehofft. Doch dann wurde ein ums andere Mal verschoben. Vom Frühling in den Sommer, vom Sommer in den Herbst oder gleich ins nächste Jahr. Ganze Produktionen wurden salopp gesprochen für die Tonne produziert. Ob sie irgendjemanden 2021 noch interessieren, ob sie dann noch den Nerv der Zeit treffen, bleibt ungewiss. Und ungewiss auch damit das Schicksal der 1,5 Millionen Mitarbeiter der Branche. Sie selbst spricht davon, der 6. deutsche Wirtschaftszweig zu sein. So kann es nicht weitergehen. Bis zum Ende des Jahres können sich manche noch irgendwie durchmogeln, aber dann ist Schluss. Die Universitätsmedizin der Uni Halle hat sich deshalb Gedanken gemacht, wie Großveranstaltungen trotz Corona doch durchgeführt werden können, mit einem wissenschaftlichen Experiment in Echtzeit. Untersucht wurden Aerosolverteilung, Kontakte und Abstand bei Konzerten in der Arena in Leipzig von und mit Popsänger Tim Bensko vor 1400 Zuschauern, die aber mit Maske.
Tim Bensko im Sommer 2020 im Konzert, so als gäbe es die Pandemie nicht. Wäre dann nicht das Publikum mit Maske?
Also es war ein bisschen schwierig mit dem Mitsingen, also abgesehen davon, dass man sich vielleicht sonst auch hinstellen würde oder so, aber würde wahrscheinlich noch ein bisschen anders sein ohne Maske, aber war schon nicht schlecht, genau.
Alle tragen Maske. Aufforderungen, sie aufzusetzen, waren kaum nötig. Im Vorfeld wurde die Studie stark kritisiert. Es sei zu riskant, so viele Menschen in eine Halle zu bringen. Der Dekan der Universität in Halle, Michael Gäckle, verteidigt:
Das Hygienekonzept, das erstellt wurde, ist ein sehr umfangreiches Hygienekonzept, was mit den verschiedenen zuständigen Behörden im Freistaat Sachsen intensiv beraten und abgestimmt wurde.
Die Probanden, die gekommen sind, fühlen sich sicher, sagen sie. Jeder wurde 48 Stunden vor dem Konzert auf Covid-19 getestet, auch Journalisten. Und der Studienleiter Stefan Moritz lobt bei der Pressekonferenz nach dem Konzert:
Ich bin extrem zufrieden mit der Disziplin der ganzen Teilnehmer.
Scheinbar alle hielten sich an die Regeln. Bei der Angabe der Teilnehmer kommt Stefan Moritz jedoch ins Stocken.
Wir haben also insgesamt gestern 1900 Personen hier getestet und sind jetzt sehr zufrieden. Wir haben momentan 1500 Tracer, die wir etwa hören.
Doch selbst 1500 Teilnehmer seien genug. Der Raum, den die Gäste hatten, wurde eingeschränkt, sodass die Wege und Räume proportional gesehen dieselben waren. Die Teilnehmer waren alle präpariert und vernetzt. Jeder trug einen kleinen, schwarzen Tracer um den Hals, der den Abstand zu anderen Gästen misst. Das sei wichtig, um die Gefahr durch Tröpfcheninfektion einzuschätzen. Jeder Teilnehmer hatte außerdem ein Desinfektionsmittel. Das hinterlässt Spuren, die die Forscher nach dem Konzert mit UV-Licht auslesen und erkennen, welche Flächen besonders oft berührt wurden. Thema Schmierinfektion.
Aber uns ist tatsächlich selber aufgefallen, dass wir gar nicht so viel anfassen. Ich glaube, das schon so im Unterbewussten, dass man irgendwie eher sowieso schon drauf achtet.
Tim Bensko hat 3-mal gespielt. Ein Konzert ohne jegliche Vorgaben, eins mit einem Hygienekonzept und das dritte mit weniger Gästen. Die Forscher werden in den nächsten 4 bis 6 Wochen die Daten auswerten und schauen, was am besten funktioniert hat. Ziel sind Großveranstaltungen auch während der Pandemie. Ein epidemiologisches Risikomodell, das auf jede Größe von Veranstaltung angewendet werden kann. Und ja, es kam Konzertstimmung auf, auch bei dieser Simulation.
Super, hat Spaß gemacht, super Stimmung. Man denkt, man ist gar nicht so wenig.
Ja, gut, war cool. Nee, hat uns gut gefallen.
Es hat wirklich viel Spaß gemacht, die Stimmung war gut und also besser als gedacht. Ich hätte gedacht, es wäre ein bisschen gedrückt durch die Lage, aber überhaupt nicht.
Eine Corona-Massenstudie, bei der sogar manch ein Metal-Fan sich ausnahmsweise den Schmelz von Tim Bensko anhörte. Hauptsache endlich mal wieder irgendeine Art von Live-Act. Annegret Faber aus Leipzig. Da stellen sich einige Anschlussfragen, die wir besprechen möchten mit dem Studienleiter von Restart 19, Dr. Stefan Moritz. Er ist Leiter der klinischen Infektiologie an der Universitätsmedizin Halle. Herr Moritz, Sie wurden ja vom Betreiber der Halle angesprochen und von den Bundesliga-Handballern aus Leipzig, die dort spielen, ob Sie als Virologe nicht irgendwie helfen könnten. Man braucht die Zuschauer, man braucht die Einnahmen existenziell. Wie könnte der Betrieb weitergehen unter Corona-Bedingungen? Da wollen Sie nun erste Daten liefern. Wir haben gehört, Sie haben 3 Szenarien durchgespielt. Bitte erklären Sie uns das doch nochmal genauer.
Na, wir wollten im ersten Szenario halt sehen, wie ist die Ausgangslage einer Großveranstaltung, so wie es vor der Pandemie eigentlich war. Wo sind die Risiken da versteckt gewesen? Und haben in Szenario 2 dann erste Hygienemaßnahmen eingeführt. Da haben wir zum Beispiel die Arena in 4 Quadranten aufgeteilt und die Teilnehmer haben sich nur noch in ihrem Quadranten bewegt und die hatten einen Abstand zueinander von jeweils einem Sitzplatz auf den Tribünen. Im 3. Szenario haben wir dann auf den Tribünen so viel Platz zwischen den Zuschauern gelassen, dass jeder wirklich 1,50 Meter um sich herum hatte. Und der Hintergrund ist der, das wäre jetzt so das Konzept, wo man momentan sagen würde mit diesem 1,50 Meter Abstand, ja, das wäre das vom Abstandsgebot, wo man hin will. Allerdings ist das natürlich von der Wirtschaftlichkeit ja nicht möglich, auf Dauer so ein Konzept zu fahren.
Und da wollten Sie nun schauen, wie laufen die Leute im Konzert herum, mit wie vielen Menschen haben die Kontakt, welche Flächen fassen sie besonders oft an oder gibt es irgendwo Stau, Gedränge und damit Leute, die sich zu nahe kommen. Wenn Sie das jetzt alles untersucht haben, was könnten Sie denn daraus konkret ableiten?
Naja, konkret sieht man, also ich meine, es geht natürlich um die Anzahl der Kontakte, die jemand hat während einer Großveranstaltung. Und wenn man sieht, wo finden die Kontakte statt, ist es jetzt der Catering-Bereich, ist es mehr der Tribünenbereich, dann weiß man auch, wohin muss man die Hygienekonzepte entwickeln. Muss ich vielleicht irgendwas machen, um diese Vielzahl der Kontakte im Catering-Bereich mehr zu entzerren oder am Einlassbereich? Also im Prinzip ist es das, wir wollen diese ganze Übertragungsarchitektur einer solchen Großveranstaltung, wenn man so will, nachzeichnen. Und das als Grundlage nehmen, dann eben Konzepte zu entwickeln. Und ein paar dieser Konzepte haben wir eben jetzt schon getestet, um auch ein paar Theorien hier gleich mal evaluieren zu können.
Und da gibt es auch schon Ergebnisse?
Da gibt es noch keine Ergebnisse, die jetzt irgendwie spruchreif wären. Wir werden die in etwa 5 bis 6 Wochen veröffentlichen. Die Ergebnisse werden wir die vorstellen. Aber wirklich erst dann, wenn wir alles beurteilt haben und wir soweit sind, dass wir sagen, damit wollen wir jetzt rausgehen.
Da gibt es ja auch den Aspekt, dass Sie mit dieser Feldforschung untersuchen wollen, wie sich Aerosole bei Großveranstaltungen im Raum bewegen. Jetzt habe ich das noch nicht so ganz begriffen. Wie können Sie das untersuchen, wenn doch alle eine Maske tragen? Die Aerosolkonzentration wird dann im Modell am Rechner nachgebildet. Sie haben dafür die Arena in 30 Trillionen Würfel zerlegt. Aber dann bräuchten Sie doch eigentlich nicht das Live-Konzert, wenn die Aerosolverteilung ohnehin im PC simuliert wird.
Sie haben ja verschiedene Varianten der Übertragung. Sie haben 3 Übertragungswege. Das eine sind die Tröpfcheninfektionen da ist der Kontakt das Ausschlaggebende. Also wenn Sie sich näher kommen, jetzt zum Beispiel einen Meter Abstand haben zueinander, dann können Sie über Tröpfchen das Ganze übertragen. Aerosole können Sie über weitere Distanzen übertragen, auch mal über 5, 6 Meter oder auch 10 Meter hinweg. Und die sind ganz kleine Partikel, also das ist ein unterschiedlicher Übertragungsweg. Und diesen Übertragungsweg Tröpfchen, die simulieren wir über die Kontakte, die wir gemessen haben während der Veranstaltung. Und die Aerosole, die also weite Distanzen auch zurücklegen können mit dem Luftstrom, die simulieren wir dann im Computermodell.
Es ist ja aktuell nur klar, Großveranstaltungen erhöhen die Infektionsgefahr, aber nicht in welchem Maß. Könnten Sie das am Ende mit Ihrer Auswertung beantworten?
Also das ist unser Ziel, da einen Beitrag dazu zu leisten, mal die Zahlen etwas zu konkretisieren, wie hoch das Risiko einer solchen Großveranstaltung ist, dass es danach einen Ausbruch gibt. Und was eben die einzelnen Faktoren sind und wie beeinflussen diese einzelnen Faktoren das Risiko, dass ein Ausbruch da entsteht.
Das heißt, davon könnte man dann auch möglicherweise ableiten, unter welchen Bedingungen Großveranstaltungen doch möglich sind. Denn genau das erhoffen sich ja viele von Ihnen, auch viele derjenigen, die an diesem Versuch mitgemacht haben.
Also letztlich, welche Bedingungen akzeptabel für die Bevölkerung sind, das muss die Politik entscheiden. Unsere Aufgabe als Wissenschaftler ist es, konkrete Zahlen mal zu liefern, wie man Risiken reduzieren kann. Und die Entscheidung, wie viel Risiko, das man in Kauf nimmt, das ist dann Aufgabe der Politik, das zu entscheiden.
Eine Anweisung bei diesem ersten Durchgang war ja, die Leute sollen sich so dicht wie möglich aneinander drängeln, wie eben früher auch bei Konzerten. Kann man dieses Verhalten tatsächlich nachbilden, wenn die Leute schon früh morgens schunkeln sollen und dann noch mit FFP2-Maske auf dem Gesicht? Verhalten die sich nicht wie mit angezogener Handbremse? Und wenn es dann in echt ein Konzert gäbe, ohne sterile Außenbedingungen, dann sind die Besucher viel sorgloser drauf.
Ich glaube durchaus, dass wir annähernd, sage ich mal, realistische Bedingungen hatten. Natürlich ist es ein Konzert ohne diese Studienbedingungen, wird etwas anders ablaufen. Aber ich glaube, Grundprinzipien können wir schon ermitteln, wie hoch von der Zahl her überhaupt die Kontakte sind. Also eine grundsätzliche Aussage, haben wir 100 Kontakte während eines Konzerts oder haben wir nur 20? Ich glaube, diese Aussage wird in etwa richtig sein. Und natürlich hat das Ganze auch eine große Streubreite und es wird auch bei verschiedenen Veranstaltungen nachher unterschiedlich sein. Das ist ganz klar. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir einen Anstoß geliefert haben, dass andere Gruppen sich jetzt mit ähnlichen Projekten auf den Weg machen. Und das haben wir zumindest schon geschafft. Also ich habe jetzt insgesamt 4 Projekte aus anderen Ländern gehört, die sich mit ähnlichen Projekten momentan losmachen, das zu untersuchen.
Es war über Ihren Versuch zu lesen, sorgfältig geplante Feldforschung ist besser als lähmende Angststarre. Ist es das, was Sie erreichen wollen, also mutig zu adaptieren und auch etwas zu riskieren, um mit den Corona-Risiken leben zu lernen, also ein Stück weit auch mehr Erfindungsreichtum, statt zu verstummen und sich zurückzuziehen?
Ja, ich glaube, das muss so sein. Das ist auch meine feste Überzeugung. Also der Stillstand bringt uns überhaupt nicht weiter im Moment, sondern wir müssen der Tatsache schon ins Auge sehen, dass wir mit Corona noch viele Monate leben werden, wenn nicht gar Jahre. Und da, glaube ich, müssen wir uns jetzt auf den Weg machen, dass wir eine neue Normalität irgendwie entwickeln über die nächsten Monate, wie wir auch unser soziales Leben und auch Großveranstaltungen zumindest in Teilen wieder möglich machen, um vieles, was unsere Gesellschaft ausmacht, am Leben zu halten, wie eben Sportveranstaltungen oder auch kulturelles Leben, Zirkusse, Konzerte oder Ähnliches.
Stefan Moritz, Studienleiter von Restart 19. Die Wissenschaftler haben es gut. Sie arbeiten evidenzbasiert. Die Daten liefern Ergebnisse und die sind erstmal keine Frage von Weltanschauung oder Ideologie. Die politische Satire-Sendung Extra 3 hatte allerdings Zweifel angemeldet. Man folgte der Verschwörungstheorie, nach der Corona ja von irgendwem in die Welt gesetzt worden sein muss. Oder ist es am Ende ein ganz anderes Virus? Carina?
Das neuartige Carina-Virus verbreitet sich rasant in Europa. Es löst die schwere Lungenkrankheit Covid-20 aus. Das Robert-Koch-Institut warnt die Bevölkerung.
Ja, das neuartige Carina-Virus ist schon sehr gefährlich.
Das neuartige Carina-Virus ist vermutlich vom chinesischen Nacktmull auf den Menschen übergesprungen. Das Robert-Koch-Institut rät dazu, sich ordentlich in die Hände zu rotzen und diese auf gar keinen Fall zu desinfizieren.
Das könnt ihr irgendwelchen Schlafschafen erzählen. Ich lass mich doch nicht verarschen.
Wir stehen gerade erst am Anfang der Covid-20-Pandemie und um das Virus einzudämmen, ist das sogenannte Social Gathering besonders wichtig. Das dichte Beieinandersein von sehr vielen Personen über einen sehr langen Zeitraum.
Achtung, Achtung! Bitte schützen Sie sich vor Covid-20.
Scheiße!
Das neuartige Carina-Virus kann im Stoff der Maske mutieren. Tragen Sie deshalb auf gar keinen Fall eine Maske.
Du hast mir überhaupt nichts zu sagen, du Merkel-Schlampe! Scheiße!
Frische Masken, Masken, frische Masken!
Her damit!
Ein Ausschnitt aus Extra 3. Ausgangspunkt unserer Sendung war ja die Hygienedemo in Berlin. In der Hauptstadt durften sich also mehrere 10.000 Menschen auf der kilometerlangen Magistrale knubbeln und auf die Ansteckung der nicht demonstrierenden Mehrheit der Gesellschaft pfeifen. Während in Hanau, wie eingangs erwähnt, die Demo verboten wurde. Statt 5.000 Teilnehmern gab es nur eine kleine Kundgebung, darunter Angehörige der Opfer des Anschlags vom 19. Februar. Hier zählte das Infektionsrisiko sehr wohl als Argument.
Der Hanauer Freiheitsplatz. Rund 250 Menschen sind gekommen. Viele von ihnen tragen weiße T-Shirts. Auf dem Rücken steht geschrieben Say their names, sagt ihre Namen. Auf anderen T-Shirts stehen diese Namen, die Namen der Anschlagsopfer. Ihre Angehörigen, Freunde und Mitglieder der Initiative 19. Februar tragen diese T-Shirts. In den Händen Plakate und Schilder, darauf die Gesichter der Opfer. Viele Angehörige und Freunde der Opfer ergreifen auf der Bühne das Wort. Sie erzählen von ihren Brüdern, Söhnen und Freunden. Auf und vor der Bühne brechen dabei immer wieder einige in Tränen aus. Die Hinterbliebenen nutzen die Bühne aber auch, um darauf aufmerksam zu machen, dass aus ihrer Sicht viele Fragen rund um den Anschlag offen sind. So wie Abdullah Unwar, der Cousin des getöteten Ferhat Unwar.
Ich frage Sie, wie kann es sein, dass so ein Rechtsextremer legal Waffen kaufen kann? Rassisten müssen entwaffnet werden. Punkt.
Hätte der Anschlag verhindert werden können? Wenn ja, wer trägt Schuld? Diese Frage treibt die Hinterbliebenen um. Der spätere Attentäter Tobias R. hatte vor seiner Tat im Internet Pamphlete mit rassistischen Ansichten veröffentlicht. Und er hatte sich mit Verschwörungstheorien unter anderem an die Staatsanwaltschaft gewandt. Diese Warnsignale seien nicht ernst genommen worden, sagt zum Beispiel der Bruder von Gökhan Gültekin, Çetin Gültekin.
Während ich hier auf diese Demonstration rede, ist höchstwahrscheinlich irgendwo in Deutschland ein nächster rassistischer Anschlag in Planung und Behörden bekommen das wieder mit oder müssten es mitkriegen. Doch sie werden wieder nichts unternehmen. Und so geht es immer weiter. Wenn nicht endlich gehandelt wird.
Die Angehörigen haben 4 Kernforderungen formuliert. Auf einem großen Banner über der Bühne steht geschrieben, wir fordern Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen. Erneut Çetin Gültekin.
Deshalb fordern wir den Rücktritt des hessischen Innenministers Beuth, dem das bewusst und bekannt war und der es bis heute immer noch schönredet.
Mehr als 2 Stunden dauert die Kundgebung. Ursprünglich geplant war auch eine Großdemonstration vorbei an den beiden Tatorten des Anschlags. Dazu waren 3.000 bis 5.000 Menschen erwartet worden. Doch am Abend zuvor hatte die Stadt die Demo verboten. Begründung? Die stark gestiegenen Corona-Zahlen. Die Angehörigen erklärten vor der Kundgebung, sie seien keine Corona-Rebellen und würden die Entscheidung akzeptieren, dass nur eine kleine Kundgebung erlaubt sei. Dennoch Kritik von Nefros Duman von der Initiative 19. Februar.
Wir dürfen heute nur mit 249 Menschen über unsere 9 Toten, unsere Kinder, unsere Freunde, Geschwister sprechen, die für immer weg sind, die von einem Rassisten ermordet wurden, während um uns herum Tausende einkaufen oder auf dem Markt Wein trinken.
Die Hinterbliebenen sagen, sie werden trotz aller Umstände nicht aufgeben und weiterkämpfen für ihre Forderungen. Das seien sie den Toten schuldig.
Soweit Heiko Schneider. In Hanau gab es also ein greifbares Anliegen. Der rassistische Anschlag soll nicht in Vergessenheit geraten, nicht durch Corona überdeckt werden. Aber wogegen wurde in Berlin eigentlich genau demonstriert? Irgendwie ging es gegen den Staat, gegen Kanzlerin Merkel. Es blieb aber im Ungefähren, weshalb und was die Demonstranten alternativ wollen. Stattdessen inszenierten sie sich als die eigentlichen Kämpfer für unsere Grundrechte, die wahren Demokraten. Simon Theune ist Sozialwissenschaftler und Protestforscher, Vorsitzender des Vorstands des Instituts für Protestforschung an der TU Berlin. Guten Abend. Herr Theune, sind Sie da? Ja, wunderbar. Herr Theune, bei den Demos in Berlin waren Menschen, die Corona wahlweise für einen Schnupfen, eine Lüge oder eine Weltverschwörung halten oder die Kanzlerin für ein Reptil. Die Gesellschaft besteht demnach aus Masken, Medien, Bürokraten, Schlafschafen oder Zeugen Coronas. Das ist so absurd. Lassen wir sie einfach demonstrieren, dann ist aber auch gut. Müssen wir das überhaupt ernst nehmen?
Naja, also ich glaube, es gibt ziemlich viele bizarre Leute bei diesen Demonstrationen. Es gibt auch ganz klar organisierte Rechtsextreme bei den Demonstrationen. Aber man merkt allgemein, dass viele Menschen verunsichert sind und Probleme haben, darauf zu vertrauen, dass die Regierung gerade verantwortungsvoll mit der Situation umgeht. Und das ist ja erstmal eine gesunde Haltung, nachzufragen, kritisch zu sein und nicht alles zu schlucken. Aber mit dieser Verunsicherung haben sich auch Erklärungen verbreitet, die eben unterkomplex sind, auch gefährlich. Wenn ich die Corona-Maßnahmen auslege als die Ankündigung der Diktatur, dann haben sich die Maßstäbe verschoben. Und wenn ich daraus schließe, dass es eine kleine Gruppe gibt, die schuldig ist und ich zum Widerstand gegen diese Gruppe berechtigt bin, der auch Gesetze bricht, dann wird das schnell gefährlich. Und in der letzten Zeit sind immer mehr rechtsterroristische Anschläge von solchen Verschwörungserzählungen auch inspiriert gewesen. Hanau ist eben Beispiel dafür, Halle auch. Und das ist die Gefahr, die damit auch einhergeht.
Wie ist Ihr Eindruck? Unterwandert die Rechte die Hygienedemos?
Ich glaube, man kann nicht sagen, dass die Hygienedemos unterwandert, weil sie ist von Anfang an dabei gewesen. Und sie hat, glaube ich, in den letzten Monaten einfach stärker an Profil gewonnen und hat bei der letzten Demonstration in Berlin einfach auch sehr stark das Bild bestimmt. Und die Frage ist für mich einfach, wie gehen dann die anderen Leute, die da sind und sich selbst nicht als Rechte bezeichnen und sogar rufen Nazis raus auf der Demonstration, wie gehen die damit um? Kann das noch ihre Demonstration sein? Das ist, glaube ich, die Frage, die sich jetzt stellen müssen.
Hätten Sie sich vielleicht im Vorfeld auch schon viel schärfer abgrenzen müssen, denn da wurde ja massiv auch schon mobilisiert von Rechten. Das war ja absehbar, dass die kommen.
Naja, man kann das machen. Man kann ganz klar im Vorfeld sagen, es sind bestimmte Gruppierungen bei unserer Demonstration nicht erwünscht, es sind bestimmte Aussagen und Symbole bei unserer Demonstration nicht erwünscht und man kann das auch mit Ordnern umsetzen. Und wenn man das tut, dann wird es auch deutlich unattraktiver für solche Akteure damit zu mischen. Aber es hat auch da was damit zu tun, in welcher Form die Kritik geäußert wird. Und wenn das eben auf so eine Verschwörung hinausläuft, dass wir sozusagen im Unklaren gehalten werden über die wahre Situation und dass die Medien und die Politiker da unter einer Decke stecken, dann ist das natürlich eine Form, die kompatibel ist mit rechten Erzählungen.
Was diese sehr durchmischte Bewegung ja wirklich gut hinbekommt, ist Bilder zu liefern von Fahnen, Meeren oder Menschenscharen in Berlins Mitte. Aber diese Bilder lenken ja eigentlich davon ab, dass es sich trotzdem um eine Minderheit handelt. Wir haben vorhin gehört vom Deutschlandrennen vom Freitag. Demnach lehnen nur 10% die Auflagen, die Corona-Auflagen als zu weitreichend ab. Verzerren solche Protestaufnahmen das Gesamtbild?
Also Proteste sind immer in der Minderheit. Es ist nie so, dass eine Mehrheit auf die Straße geht. Und insofern ist immer die Frage, wie man das einordnet und wie man damit umgeht. Aber ich glaube, gerade so Meinungsumfragen sind eine Möglichkeit, das noch stärker zu qualifizieren, das Geschehen auf der Straße. Und man muss auch mal sehen, dass jetzt bei diesen beiden Demonstrationen in Berlin mehr oder weniger das ganze Potenzial mobilisiert gewesen ist, sowohl der extremen Rechten als auch der Leute, die eben Probleme haben mit diesen Maßnahmen. Ich glaube nicht, dass es noch viel mehr wird.
Wenn wir das jetzt mal weiterfassen, welche Rolle spielen Demonstrationen überhaupt in dieser Corona-Zeit?
Ja, also Demonstrationen sind ein extrem wichtiges Element in der Demokratie, um Probleme sichtbar zu machen. Und um sich auszudrücken, gerade in der Pandemie, weil ja viele Probleme nicht weggegangen sind, sondern sich noch verschlimmert haben. Soziale Ungleichheiten sind durch die Pandemie noch mal deutlicher geworden. Insofern ist es wichtig, dass Demonstrationen stattfinden können, dass sie auch so wenig wie möglich eingeschränkt werden. Das wäre meine Grundhaltung, dass das Versammlungsrecht ein hohes Gut ist und dass es so wenig wie möglich eingeschränkt wird. Das ist immer die schlechteste Lösung.
Unter welchen Voraussetzungen müsste man dann Protest organisieren?
Naja, also es gibt sozusagen zwei Sachen, die wichtig sind, wenn es darum geht, den Protest zu organisieren. Das eine ist, dass von vornherein Schutzkonzept eindeutig und frühzeitig kommuniziert wird, dass die Menschen wissen, was von ihnen erwartet wird. Und gerade bei großen Protesten ist es auch wichtig, wie der Raum gemanagt wird. Also sperrt die Polizei weiträumig ab, sodass sich die Menschen auch verteilen können. Ist die Beschallung so organisiert, dass man sich nicht drängeln muss, um die Reden zu verstehen? Gibt es auch eine Kommunikationsstruktur, um auch spontan zu kommunizieren zu können? wo es eng wird. Also das sind sozusagen wichtige Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit man so eine Masse auch steuern kann. Das ist ja etwas, was man nicht unbedingt einschätzen kann als Organisator.
Der Protestforscher Simon Theune, Dankeschön. Und auch die kommenden Monate wird es wohl immer weiter darum gehen, Gefahren für die Freiheit gegen Gefahren für die Gesundheit abzuwägen. Das war HR2 Kultur der Tag. Demos, Konzerte, Großveranstaltungen. Was geht, haben wir gefragt. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieruth.